Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over,
it is a touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen mehr oder weniger schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. So richtig Bock habe ich tatsächlich nicht. Das liegt natürlich nicht am Podcast aufnehmen an sich, sondern an diesem katastrophalen Spiel, das die Seahawks gegen die Buffalo Bills hingelegt haben. Und man kann ehrlich sagen, nach einem Sieg macht es schon deutlich mehr Spaß aufzunehmen. Das werden mir sicherlich auch Tobi und Henry bestätigen, oder?
Ja, same. Bin auch nicht sonderlich motiviert und damit guten Tag.
Hallo, ich glaube, ich habe mich schon im Vorgespräch ein bisschen in Rage geredet. Mal gucken, was jetzt dabei rauskommt.
Ja, vielleicht bist du dann jetzt wieder ein bisschen ruhiger. Das wäre natürlich nicht schlecht. Nein, also Bock haben wir natürlich immer. Aber klar, wenn man gewinnt, ist die Euphorie natürlich größer. Und wenn man verliert, vor allen Dingen, wenn man so verliert, wie es die Seahawks getan haben, dann muss man eben so ein bisschen kürzer treten. Aber gut, wir wollen trotzdem versuchen, alles ein bisschen auseinander zu drehen und zu gucken, was ist schiefgelaufen, was kann man besser machen und wie stehen die Seahawks jetzt so da in der Liga, in der Division. Und bevor wir so ein bisschen tiefer reingehen in das Spiel gegen die Bills, kommen natürlich wie immer kurz und kompakt die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Zuerst kommen ein paar Injury-News und da haben wir einmal Linebacker KJ Wright, Cornerback DJ Reed und Defensive Tackle Brian Moen mit Knöchelverletzung. Da weiß man noch nicht so genau, wie es da weitergeht. Ich kann es nur immer wieder sagen, wir nehmen heute montags auf, darum ist noch nicht sonderlich viel bekannt. Aber ja, das wird man sicherlich dann in den nächsten Tagen herausfinden. Außerdem musste Defensive Tackle Jaron Reed das Spiel verlassen, sagt aber selber, dass es ihm gut geht. Wie viel man da jetzt drauf geben kann, weiß ich natürlich auch nicht. Aber gut, muss man die Daumen drücken, dass er dann im nächsten Spiel auch wieder dabei sein kann. Ja, Vertragsverlängerung. Head Coach Pete Carrolls Vertrag wurde verlängert bis 2025. Wurde auch schon offiziell bestätigt, nachdem Adam Schefter als Erster berichtet hatte, glaube ich. Vermutlich wird dann auch sein Karriereende in Seattle sein. Also beim auslaufenden Vertrag wäre dann 74. Also das ist durchaus ein stattliches Alter für einen NFL-Headcoach. Ich denke mal, dass er die Karriere in Seattle beenden wird. Tobi, fang du mal an, deine Gedanken zur Verlängerung von Carroll.
Ich bin mit der Vertragsverlängerung erstmal einverstanden und zufrieden. Auch, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, durch die offensive Entwicklung dieses Teams. Es wurde Pete Carroll ja oft nachgesagt, dass er sehr stur, starrsinnig und eigensinnig an seinen Prinzipien, zum Beispiel Pound the Ball, festhält. Und dass man die Offense jetzt in der Offseason oder Saisonstart so umgekrempelt hat, dass man jetzt dieses passlastige, moderne, offensive Footballspiel sieht, ist für mich auf jeden Fall ein Grund, dass man da weitermacht. Die kurzfristigen Erfolge sprechen dafür sich. Da darf man jetzt nur hoffen, dass die Entwicklung genauso weitergeht und alles, was so Teamchemie, Kultur und so weiter betrifft, ist glaube ich, Pete Carroll, da können wenige Coaches ihm was vormachen. Jetzt hoffe ich, dass er noch die Defense fixt. Das ist aber, glaube ich, noch ein ganz größeres Thema, was wir da aufmachen müssten. Aber ich bin erstmal zufrieden mit der Vertragsverlängerung.
Ja, Henry, du warst auch recht froh, habe ich aus deinen Tweets lesen können. Was meinst du zur Verlängerung?
Also eigentlich bin ich da komplett beim Take von Tobi. Vor der Saison hätte ich die Frage wahrscheinlich auch noch anders beantwortet, aber so wie man sich jetzt gerade offensiv in der Philosophie entwickelt hat, wie man sich da auch angepasst hat, wo man auch merkt, dass Pete Carroll gewillt ist, sich anzupassen, ist die Vertragsverlängerung jetzt dann dementsprechend schon begrüßenswert. Man muss sich eben nämlich dann auch fragen, was halt die Alternative ist. Und da sehe ich dann, so wie es jetzt gerade in dieser Saison läuft, keine wirklich viel bessere. Was Tobi auch angesprochen hat, ist das Thema Culture und sowas. Da gibt es, glaube ich, auch keinen besseren Kandidaten oder keine bessere Alternative zu Pete Carroll. Und deswegen gehe ich mit der Vertragsverlängerung auch konform.
Ja, also ich bin ein bisschen zwiegespaltener als ihr. Ich sehe eure Punkte auf jeden Fall, bin aber, ich meine, gut, ist natürlich jetzt, was ich nicht sage, ist, seht euch das Spiel gegen die Bills an, war eine scheiß Idee, mit ihm zu verlängern, das wäre natürlich Quatsch. Aber so wie die Defensive dieses Jahr performt, gibt mir schon so ein bisschen zu denken. Und ja, er hat nach langem, langem Flehen und Betteln und ja, weiß ich auch nicht, durch sämtliche Experten, durch Twitter-Community, durch Analytics-Guys hat er dann irgendwann nachgegeben und von seinem geliebten Laufspiel abgelassen und seinem Star-Quarterback den Ball in die Hand gegeben, das, was er seit 3 oder 4 Jahren hätte schon machen müssen. Von daher, ja, weiß ich nicht, ob man ihm das jetzt so hoch anrechnen kann, dass er nach 4 Jahren dann irgendwann mal eingeknickt ist. Darum, ja, weil diese Elite-Defense plus Elite-Laufspiel hatte er ja schon lange nicht mehr. Also das ist ja seit der Legion of Boom und Marshawn Lynch eigentlich nicht mehr. Das heißt, seitdem hätte er sich eigentlich stärker auf Wilson stützen können. Und darum jetzt nach langer Zeit dann einen Fehler einzugestehen, ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Hauptpluspunkt dafür, um mit einem Trainer zu verlängern. Aber tendenziell ist es schon gut, dass er offensiv zumindest dieses Adjustment vorgenommen hat. Und defensiv, ja, ist halt die Frage, woran hat es gelegen? und das ist auch die Frage, ob es unter einer Era Carroll ob man es wieder in den Griff bekommt. Weil rein vom Personal her, ich erinnere mich noch daran, dass wir hier vor der Saison im Podcast saßen und darüber diskutiert haben, ob die Seahawks vielleicht nicht eine Top-3-Secondary haben oder ob sich diese Secondary mit der ehemaligen Legion of Boom messen kann. Und das ist halt mittlerweile so schlecht gealtert, diese Frage, ist ja wirklich völlig absurd. Also was auch immer da nicht funktioniert, man muss es irgendwie auch dem Trainer ankreiden und das ist nun mal Pete Carroll. Und darum sehe ich jetzt, klar, ich mag ihn auch und finde es auch gut, dass er weiterhin Gesicht des Seahawks ist, aber ich habe jetzt keine Freudensprünge gemacht bei der Nachricht, sagen wir mal so. Also ich hätte mir auch durchaus vorstellen können, jetzt langsam mal ein bisschen an die nächste Generation weiterzugeben. Vielleicht einen jungen Headcoach, einen guten frischen Defensive Coordinator und dann einfach mal gucken, was man mit anderen neuen offensiven Ideen aus Russell vielleicht noch rausholen kann. Schottenheimer kann natürlich gern bleiben. Wie gesagt, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin kein Gegner der Verlängerung, bin aber auch nicht unbedingt ein Riesenfan davon. Also irgendwo dazwischen würde ich mich einordnen. Gut, dann habt ihr hiermit unsere Statements zur Verlängerung. Die Hate-Kommentare dann bitte unter die neue Folge. gut, das war es soweit an News. Und dann müssen wir uns jetzt wohl schweren Herzens dem Recap widmen. Seahawks at Bills. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, vielleicht fangen wir mal damit an, dass ihr so ein bisschen euren Grundeindruck vielleicht vom Spiel vermittelt, wie wir es letzte oder die letzten Wochen auch schon so ein bisschen gemacht haben. Hendrik, fang gerne mal an. Was war so dein erster Eindruck vom Spiel? Die ersten Minuten, die du geguckt hast, wann bist du das erste Mal laut geworden?
Gute Frage. Ich kann mich selber schon gar nicht mehr dran erinnern, aber wahrscheinlich schon beim 14-0 oder sowas. Keine Ahnung. Wo man dann schon in Ansätzen gesehen hat, dass das heute ein langer Tag für die Secondary werden wird. Insgesamt eine vollkommen verdiente Niederlage für die Seahawks. Mit so einer Leistung kannst du einfach keine Spiele in der NFL gewinnen, egal gegen welches Team. Nicht mit so vielen Turnovers in der Offense, aber vor allem nicht mit dieser Leistung der Defensive. Es waren mit 44 Punkten die meisten Punkte in der Pete Carroll-Ära, die eine Defense der Seahawks kassiert hat. Und die Defensive war halt eine einzige Katastrophe gestern. Wenngleich es sich anfühlt, und da kommen wir nachher noch dazu, als wäre das irgendwie noch fixable, vor allem bezüglich der Execution der Spieler auch, aber ich habe irgendwie, ich seit Wochen ja auch schon immer wieder im Podcast anmerke, das Gefühl, dass diese Defensive uns in den Playoffs gegen starke Offensiven, wie zum Beispiel jetzt die der Bills, irgendwann auch im Stich lassen wird. Und dieses Spiel hat mich auch in meinen Hoffnung bezüglich Super Bowl oder Ähnlichem schon stark erschüttert. Positiv ist vielleicht noch, dass man in der Offensive trotz den 4 Turnovers den Ball relativ gut bewegen konnte und dass es im Moment zumindest noch nicht danach aussieht, dass es ein anderes, ja, dominantes Team in der NFC gibt. Wir müssen jetzt halt die nächsten 2 Spiele gewinnen und dann ist noch alles drin für die Seahawks.
Ja, das war schon mal eine gute Analyse. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Wann hast du das erste Mal den Fernseher angeschrien?
Gar nicht, muss ich sagen. Ich saß bis zur Halbzeit eigentlich sehr entspannt zurück, weil ich dachte, diese Offense ist so potent, das Spiel ist auf keinen Fall vorbei. Gut, es fing also beim Kickoff ja schon an, mit einem ewig langen Return, wo ich mir schon dachte, ja, okay, so ein Tag ist es heute. Und,
in die Richtung wollte er alles. Also
ja, gehen. Genau, okay, so. Und
dann Momentum Change.
Direkt nach Kickoff Momentum Change. Also das ist schon wieder so ein erstes Indiz, wo ich dachte so, sind die heute eigentlich alle ganz frisch zwischen den Ohren, aber waren sie nicht. Ganz grundsätzlich möchte ich aber vielleicht auch mal, das ist vielleicht bei so teambezogenen Podcasts vielleicht auch, dass man gerne sein Team kritisiert, und das werden wir auch heute noch genug machen. Aber die Buffalo Bills kamen aber auch mit einem Gameplan raus. Die haben einfach das Laufspiel eingestellt, nur mit Josh Allen, der besseren Schrotflinte, einfach auch alles geworfen und haben auch einfach ein verdammt gutes Spiel gemacht. Das muss man ja halt irgendwie den Bills auch mal lassen. Das sieht man dann vielleicht einfach nicht gerne als Fan, aber da auch erstmal eigentlich ziehe ich meinen Hut vor der Leistung der Buffalo Bills. Dann zu den Seahawks. Ich glaube, diese Defense ist nicht mehr zu retten. Das will ich jetzt auch nur so vorwegnehmen. Das werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen näher betrachten. Die Offense, war auch wieder potent, aber auch zu viele Fehler. Ich will den MVP-Track hier irgendwie gar nicht stoppen. Jetzt
hast du es angesprochen, Tobi.
Ich habe es jetzt extra angesprochen. Einfach mal vorweg, weil ich denke, man sollte sich jetzt einfach auf andere Sachen konzentrieren. Denn in den letzten drei Spielen hatte zwei Spiele von Wilson, die wirklich schlecht waren. Und trotzdem haben wir viele Punkte aufs Board gebracht, das ist auch alles super, aber jetzt geht es erstmal darum, wieder Fundamentals, wie Jamal Adams es gestern getwittert hat, es geht jetzt wieder auf die Grundlagen, und da finde ich auch die langen Skyscraper-Bälle, wie sie gestern bei Fox genannt wurden, und irgendwelche tollen Play-Action-Designs und was auch immer, alles toll, doch jetzt geht es erstmal darum, auch mal wieder Ballsicherheit zu haben, nicht dauernd fummeln. Wilson muss diese innere Uhr für den Pass-Rush wieder entwickeln. Das finde ich, ist eben teilweise sowas von krass abgegangen, wie ich es lange nicht mehr gesehen habe. Und da kann man dann gerne in ein paar Wochen, wenn man jetzt vielleicht 5 Siege in Folge gewinnt und Wilson auch mal ein paar weniger Interceptions wirft, dann können wir gerne wieder über irgendwelche tollen individuellen Spielerauszeichnungen reden. Aktuell würde ich das vielleicht einfach erstmal einstellen und zusehen, dass wir die Saison jetzt nicht in den nächsten 2-3 Wochen vielleicht wegwerfen, weil da kommen nämlich dann die Division-Duelle, die enorm wichtig werden.
Ja. Ja, du hattest das Laufspiel der Bills angesprochen, was wirklich enorm wenig war. Und dazu dann eine Aussage von Pete Carroll, wir haben nicht damit gerechnet, dass sie komplett auf das Laufspiel verzichten. Das hat uns jetzt doch irgendwie ein bisschen überrascht. Ich so, unsere Secondary ist so scheiße. Natürlich versuchen dann die Teams eher in Richtung Pass zu gehen. Und Josh Allen hat diese Saison auch schon bewiesen, dass er nicht nur, wie du sagst, die bessere Schrotflinte ist, sondern durchaus auch Defenses auseinandernehmen kann, wenn sie es ihm anbieten. So, er hatte jetzt die letzten Spiele nicht immer Sahneleistungen, aber ich weiß auch am Anfang der Saison, wie die gesamte Twitter-Analytics-Community auf einmal völlig frei gelaufen ist und auf einmal so, Alter, was ist das denn? Josh Allen ist ja ein guter Quarterback, was ist denn jetzt los? Weil der eben reihenweise rasiert hat, und das hat die Seahawks Secondary jetzt auch zu spielen bekommen. Also einfach, nicht davon auszugehen, dass die Bills in der Lage sind, die Secondary vernünftig zu attackieren, ist auch schon wieder irgendwie, weiß ich auch nicht, sehr schwacher Gameplan. Also warum sollte man laufen, wenn es nicht funktioniert? Ich weiß, das kriegt Pete Carroll wahrscheinlich nicht in seinen Kopf rein, weil man muss ja eigentlich immer laufen. Aber nee, weiß ich auch nicht. Also das ist, dass man sich da nicht drauf einstellen konnte und ja eben auch im Laufe des Spiels nicht drauf einstellen konnte, ist schon, finde ich schon ein starkes Stück.
Ja, also ich finde, dass die Bills uns auch komplett outgecoacht haben. Also
das ist es.
Buffalo und eben ihr Offensive Coordinator Brian Daboll haben aus meiner Sicht den Blueprint geliefert, wie man diese Defense am besten attackiert. Ich habe mir nämlich schon seit Wochen gedacht, warum greifen Offensiven nicht noch stärker unsere Secondary an, nach dem, was man alles schon gesehen hat in den ersten paar Wochen. Also es waren, glaube ich, 52 Dropbacks gegenüber nur 13 Laufversuchen, und die meisten Laufversuchen kamen im letzten Drive der Bills, glaube ich. Oder zumindest ein großer Teil, relativ am Ende. Und genau so attackierst du diese Defensive. Und Josh Allen hat halt brilliert. Das muss man ihm auch lassen. Er hat auch wirklich ziemlich starke Würfe dabei gehabt. 31 von 38, 415 Yards, 3 Touchdowns. Ja, Brian Daboll hat da wirklich einen super Job gemacht. Die softe Coverage der Seahawks genau richtig attackiert. Und wenn man dann überaggressiv war, das dann auch mit Screens zum Beispiel richtig gut ausgenutzt.
Ja, Allen als bessere Schrotflinte zu bezeichnen, ist natürlich sehr überspitzt. Aber wie jetzt Henry auch schon anspricht und du auch, Max, das ist halt einfach dieser Gameplan, den die Bills verfolgt haben, dass sie einfach ihr Laufspiel eingestampft haben und sie einfach nur interessiert hat, wie es steht. Sie haben einfach immer wieder diese klare Schwachstelle, die gestern mutmaßlich Quinton Dunbar war, immer wieder attackiert. Der sah aus wie der letzte Rookie und dass man da einfach das immer wieder gemacht hat. Sie haben nicht gesagt, okay, wir führen es 21-0, jetzt gehen wir mal ein bisschen in Verwaltungsmodus und dann auf einmal kommt Russell Wilson wieder um die Ecke und dreht das Spiel wieder in irgendeinem unfassbaren Spielverlauf mit Herzkaspern und dann stehen die Bills am Ende ohne da. Sie haben es einfach immer wieder konsequent gemacht und das ist halt das große Lob an die Bills diesen.
Ja, das ist ja auch das, was man von den Seahawks sich eigentlich immer wieder erhofft. Also nach Führung dann auch einfach mal weiter drauf zu ballern und ohne Gnade einfach immer weiter die tiefen Bälle zu werfen und weiter drauf zu halten und nicht irgendwann anzufangen, da dreimal den Ball zu laufen und dann wieder zu punten und die Gegner wieder rankommen zu lassen. Also das ist ja wirklich schon seit Jahren ein Problem bei den Seahawks, dass selbst wenn sie dann mal hochführen, dass sie die Gegner immer wieder rankommen lassen. Und gute Teams, wie jetzt beispielsweise auch die Chiefs, die machen das auch nicht. Wenn die hochführen, dann führen sie danach noch höher. Weil Mahomes einfach nochmal ein paar Dinge reinklatscht. Also das ist dann halt auch eben eine Gameplan-Frage, eine Philosophiefrage. Und auch da würde ich mir von Pete wünschen, einfach mal ein bisschen gnadenloser zu sein und einfach weiterzumachen und nicht irgendwie aufgrund von irgendwelchen, ich weiß nicht, Mercy Rules gibt es nur bei Madden, aber gefühlt kam es einem manchmal so vor, dass die Seahawks dann immer gesagt haben, so komm, wir führen jetzt mit 20 Punkten, dann laufen wir jetzt nur noch. Und das haben die Bills eben, wie du gesagt hast, nicht gemacht, sondern einfach immer weiter die Schwachstellen attackiert. Aber naja, gut, wollen wir erstmal ein bisschen die positiven Aspekte herausheben, weil wir haben ja hier schon ein gewisses Schema, das wollen wir natürlich einhalten. Henry, fang du mal an, was gibt's denn Positives zu sagen?
Die Defensive Line der Seahawks hat mich relativ positiv überrascht. Und da würde ich vor allem die Namen Carlos Dunlap und Jerron Reed nennen. Ich glaube, beide hatten irgendwie 2,56 jeweils oder 2,6. Und gerade Dunlap, von dem war ich mit am begeistertsten nach dem Trade. Der hatte mir auch mehrere Plays, die er mit Pressures abseits jetzt der 6 beeinflussen konnte. Und ich hatte es halt nicht unbedingt in der Form von ihm erwartet, dass er so eine gute Leistung bringt. Und wenn er halt so weitermacht, ist der Trade ein absoluter Gewinn für die Seahawks. Er ist halt, glaube ich, der perfekte Leo Defensive End, den wir jetzt endlich gefunden haben. Und das macht schon ein bisschen Mut bezüglich eines Four-Man-Rushes, sodass man vielleicht auch nicht mehr so viel blitzen muss, aber das sind alles Mutmaßungen für die Zukunft.
Aber ich finde, es hat auch echt gedauert, bis der Pass Rush mal so ein bisschen ins Rollen gekommen ist. Also anfangs hat es wirklich teilweise sehr lange gedauert. Ich finde, die Offensive Line der Bills hat es irgendwie sehr gut geschafft, die Rusher außen zu halten. Also Allen hatte gefühlt immer eine relativ gute Pocket, relativ gerade Pocket auch, also musste wenig sich auch bewegen. Und das kam dann tatsächlich erst etwas später, dass die Sacks dann nach und nach forciert werden konnten. Am Ende waren es tatsächlich 7, also ist auf jeden Fall eine schöne Zahl, liest sich gut, aber ja, so richtig gebracht hat es uns halt auch nichts. Also ja, weiß ich nicht. Also klar, auf jeden Fall schön, dass die beiden da ordentlich produziert haben. Aber ja, vielleicht dann auch zulasten der Secondary, weil eben wieder viel geblitzt wurde.
Ja, also was auch wieder das Problem gestern war des Öfteren die Tatsache, dass man einfach die Sacks nicht finishen konnte. Und das Problem habe ich jetzt bei der Defensive Line der Seahawks schon öfters gesehen, gerade gegen mobile, relativ schwere Quarterbacks. Wenn man da das ein oder andere Mal besser durchgekommen wäre und dann auch den Sack gemacht hätte, dann wären vielleicht 7 Punkte weniger am Ende des Tages auf dem Scoreboard gewesen, wer weiß. Naja, schwierig.
Ja, das kann gut sein. Tobi, wie sieht's bei dir aus? Hast du noch positive Punkte?
Das Receiving Game, die Passempfänger haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Also DK Metcalf, da geben die Superlative aus, selbst in so einem schlechten Spiel in der ersten Hälfte hat er auch in einem Drive die gesamte Offense und eigentlich über das ganze Spiel. Den juckt es eigentlich nicht, wie der Spielstand ist, den interessiert es nicht, wer ihn gerade covert. Irgendwie geht es immer durch und auch dieser eine Catch in der Spielfeldmitte, ich glaube in der ersten Hälfte auch, wo er da hochsteigt und das hat er vielleicht in der Rookie-Saison auch nicht so gemacht. Der geht wirklich hoch mit den Händen und pflückt das Ding einfach runter, so wie es sein muss und lässt es nicht in seine Hände, wie soll ich sagen, einfach gleiten und dann vielleicht auch fallen. Das hat er ja auch ganz gerne mal gemacht. Also gefällt mir extrem gut die Entwicklung. Und die Tight End Unit, da haben wir mit, die wurden ja so ein bisschen vernachlässigt im Passing-Game, kann man ja schon sagen. Jetzt war dann zum Beispiel Lockett viel gecovert, hatte auch nicht so ein starkes Spiel und die Tight Ends haben insgesamt 8 Receptions verzeichnet. Der Receiving Leader bei den Tight Ends war Jacob Hollister. Ich glaube, die Seahawks hören im Lockerroom tatsächlich Ballhawks, weil Jarvan Reed habe ich kritisiert, auf einmal fängt er an, Sex zu machen. Jacob Hollister wollte ich wegtraden und 5 Receptions für 60 Yards. Bei 7 Targets, also die nehme ich irgendwie die Kritik zu Herzen, finde ich ja sehr gut von euch. Daher Gruß an die Defense, bitte covern. Und ja, das gibt da vielleicht nochmal mehr Hoffnung, dass diese Offense wirklich unglaublich viele verschiedene Waffen auch hat. Und für mich dann ein grundsätzlich ein positiver Aspekt des Spiels.
Ja, was ich auch noch als, wie gesagt, hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang schon mal ein bisschen angeklungen, was ich noch positiv empfand, war, dass ich mir um die Offensive weiterhin auch gar keine Sorgen machen muss. Man hatte 4 Turnover produziert und trotzdem hat man 34 Punkte aufs Scoreboard gebracht. Und man konnte den Ball einfach wieder sehr, sehr gut bewegen. Die Offensive hat zwar auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir verloren haben, aber man muss sich für die Zukunft halt nicht wie bei der Defense große Sorgen machen.
Ja, das stimmt. Also das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Niveau an Kritik, das wir da zu äußern haben, die Offensive ist weiterhin eine der besseren oder eine der besten, sollte man trotzdem noch sagen, der Liga. Aber ja, wie gesagt, waren eben einige Aspekte, die nicht so reingespielt haben. Und man konnte auch irgendwie nicht so richtig mit den Bills mithalten. Also ich bin jetzt hier so ein bisschen bei dieser Zusammenfassung der verschiedenen Drives. Und wenn man mal anguckt, vor allem im ersten Quarter, haben die Bills ja wirklich losgelegt wie eine Feuerwehr. Touchdown, Seahawks Punt, Bills Touchdown, Seahawks Interception, Bills Touchdown, Field Goal. So, dann zweites Quarter, gut, Seahawks Touchdown, Bills aber auch Touchdown. Seahawks Field Goal, die Bills haben Field Goal verschossen. Aber man hat halt gesehen, dass die Bills immer in der Lage waren zu antworten. Und das ist den Seahawks eben zum Teil nicht gelungen. Und das sollte einem zumindest auch so ein bisschen zu denken geben. Also ich denke mal, das war es dann jetzt auch mit den positiven Aspekten, oder? Habt ihr noch irgendwas, bevor wir wieder weiter meckern können?
Leider nein.
Leider nein, leider gar nicht. Ja. Russell Wilson hat mir nicht gut gefallen, muss ich sagen. Also das waren viele, viele Situationen, die so ein bisschen untypisch waren für ihn. Die Turnover waren zum Teil etwas merkwürdig. Also sowohl die Fumbles als auch die, ich glaube, die zweite Deception war es. Bei der ersten, mein Gott, das war, glaube ich, ein 4. Versuch. Und er wirft den Ball halt nochmal in die Endzone. Ja. Besser als ihn wegzuschmeißen. Also so hat er es immerhin versucht. Da würde ich ihm jetzt nicht negativ ankreiden. Da war allerdings das Playcalling echt merkwürdig. Also ich glaube, der Running Back sollte angespielt werden auf der Route, der war aber gedeckt und danach brach dann völliges Chaos aus, weil man sich über weiteres scheinbar keine Gedanken gemacht hatte. So, ja, wen spielen wir denn an, wenn der Running Back gedeckt ist? Ja, keine Ahnung. So, und dann war halt wirklich vogelwild und Wilson wirft am Ende den Pick. Aber gut, der ist zu verzeihen. Die zweite Interception war ein bisschen komisch. Das war, glaube ich, 3. und lang und er hat dann versucht, den langen Ball zu forcieren. Wurde auch abgefangen und spätestens da war das Spiel irgendwie vorbei. Fumbles auch nicht gut. Henry, du hattest die Awareness angesprochen für den Druck, der dann eben nicht da war. Also, ja, ganz, ganz untypisches Spiel von Wilson. Oder bin ich gerade zu hart? Ich weiß nicht. Wie habt ihr Wilson gesehen?
Ja, also, naja, Henry darf es gerne.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also Wilson hat jetzt, glaube ich, 7 Turnover in 3 Spielen. Mit der Defense, die Seahawks haben, kann er sich halt so viele Fehler nicht erlauben und das ist auch sehr untypisch. Ich hoffe mal, dass er sich jetzt in den nächsten Spielen wieder fängt. Schwierig, also es ist halt auch die Turnover, es ist halt mit der größte Grund, warum wir jetzt 1-2 in den letzten 3 Spielen stehen und jetzt gerade gegen die guten Teams, wo wir dann das Turnover-Battle klar verlieren, dann auch am Ende als Verlierer dastehen. Und Wilson muss sich da halt fangen. Und das zeigt halt einfach auch nochmal, wir haben, glaube ich, die beste Offense in der NFL. Und wir hatten trotzdem, ich glaube, erst ein einziges Spiel in dieser Saison, wo wir dominant gewonnen haben und uns über vier Viertel lang fast keine Sorgen haben machen müssen, dass wir es vielleicht doch noch verlieren. Und das sagt schon einiges aus. Und auch über den Druck, der auf der Seahawks-Offense lastet, die einfach jede Woche abliefern muss, damit wir überhaupt im Spiel sind.
Ja, wenn Wilson dann eben mal nicht so abliefert, dann kannst du das Spielgefühl schon aufgeben, ja, weil die Defensive eben ja wenig beitragen kann. Ja, was sagt ihr zum Playcalling? Da waren auch so ein paar Situationen bei denen ich so ein bisschen Kopfschütteln hatte. Tobi, wie hast du es über das Spiel gesehen? Waren da für dich auch Situationen bei, die nicht ganz nachvollziehbar waren?
Ja, ich glaube, die meistdiskutierte Szene ist ja der Blitzcall bei 3. und 16 in der zweiten Hälfte, wo die Bills dann einfach sagen, dann schmeiß mal einen Screenpass. Und auf einmal hat der Passempfänger der Bills, ich weiß nicht, 20 Yards freie Wiese und konvertiert da, spielt einfach eigentlich zum neuen First Down. Also das war schon so ein Playcall, den ich ganz furchtbar fand. Und ja, jetzt geht's Coaches Speak. Also mit Vorsicht zu genießen. Pete Carroll auf der Pressekonferenz hat danach gesagt, dass der Playcall, eigentlich ist ja der Defense-Coordinator Ken Norton dafür zuständig, gesagt hat, dass das Play von ihm gecallt wurde und dass es auf ihn gehen würde. Und jetzt würde ich aber sagen, das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an diesen Verteidigungsmodus seiner Koordinatoren, den Cavill aber auch zum Beispiel bei Bevel damals gefahren hat. Dass er dann gesagt hat, dass diese kritischen Plays auf ihn gehen und ich finde, sein Staff da auch nicht accountable in gewisser Form hält und sagt, ja, nee, da müssen wir drüber sprechen oder sowas. Man muss es ja auch nicht öffentlich austragen. Vielleicht, ich würde es mir wünschen, dass genau diese Schlammschlacht, das muss ja gar nicht sein, dass man seinen Koordinator auf der Pressekonferenz bloßstellt und die Diskussion dann noch weiter hochkochen, weil ich meine, dadurch, dass Seahawks Twitter ja quasi die Seahawks führt, weiß er ja auch, dass es gewisse Diskussionen, Ströme gibt und aber das ist schon wieder dieser Verteidigungsmodus, der mir dann schon zu denken gibt. Und ja, am Ende aber auch nicht die große Hoffnung ist, dass da vielleicht nochmal irgendeine personelle Veränderung vorgenommen wird in kurzer Zukunft.
Also ich muss auch sagen, ich kauf's Pete Carroll auch nicht so richtig ab. Seine Regel Nummer 1 ist ja auch immer Protect the Team. Und wenn man davon ausgeht, dass er die immer schön hochhält, kann ich mir irgendwie auch nicht so vorstellen, dass er da unbedingt die Wahrheit gesprochen hat.
Meine These ist so ein bisschen, dass Carroll halt weiß, dass er selbst relativ unantastbar ist. Darum nimmt er die Fehler lieber auf sich, damit keiner seine Koordinatoren zu sehr kritisiert, damit er mit denen noch irgendwie eine schöne Zeit haben kann. Weil man muss es ja so hart sagen, Ken Norton hat diesen Job vermutlich nur, weil er ein guter Kumpel von Carroll ist. Weil das ist ja anders nicht zu rechtfertigen, was der da die letzten Jahre so mit der Defense macht. Die Frage ist ja auch immer, was davon ist wirklich Norton und was wird von Carroll, ne, eben vorgegeben. Also ich kann langsam nicht mehr nachvollziehen, warum an Ken Norton festgehalten wird, also rein spieltechnisch jetzt, weil das ist, was die Defense da so abliefert, reicht einfach nicht. Und da muss man sich halt fragen, wie viel kann man ihm da ankreiden? Was meint ihr, Carroll ist immer noch derjenige, der oben steht und quasi vorgibt, was da passieren soll? Oder lässt der Norton da relativ viel freie Hand? Das ist ja natürlich viel Mutmaßung, aber Tobi, was meinst du? Wer hat da das letzte Wort?
Ja, genau, machen wir doch mal diese Mutmaßung. Einerseits, wenn man sagt, man lässt die Koordinatoren machen, das wäre zum Beispiel ein Indiz, dass Schottenheimer diese Offense so geöffnet hat, dann sieht es für Ken Norton einfach unfassbar schlecht aus. Wenn es aber heißt, zum Beispiel, Pete Carroll hat noch bei allem den Hut auf, dann hat er die Offense gefixt, aber spielt noch genau diese Defense. Also irgendwie kommt aus dieser Nummer entweder Pete Carroll schlecht raus oder Ken Norton. Und natürlich wollen viele jetzt zum Beispiel, dass Ken Norton gefeuert wird. Mir ist es schlicht egal, nur ich denke, dass Pete Carroll am Ende da immer noch das Sagen hat und er muss diese Defense fixen. Und es ist mir egal, wie. Es muss zumindest mal eine unterdurchschnittliche Unit werden, weil ganz ehrlich, aktuell sind wir Bottom 5. Und ja. Wenn man noch irgendwas in dieser Saison erreichen will, dann muss man irgendwas grundsätzlich ändern und nicht irgendwie in Verteidigungsmodus gehen, Ausreden suchen und sonst was. Also Ich weiß nicht, also wie siehst du es denn, Henry? Also ich kann mir da irgendwie kein Bild machen, ob er jetzt auf die Defense noch das letzte Wort oder eben nicht.
Ja, wie gesagt, die Insights haben wir natürlich nicht. Wir können nur Mutmaßungen machen und ich denke nicht, dass Pete Carroll jedes Play callen wird. Da wird Ken Norton Jr. auf jeden Fall einen großen Anteil dran haben und deswegen denke ich auch, dass er als Defensive Coordinator aus meiner Sicht nicht mehr tragbar ist und ich wäre zum jetzigen Zeitpunkt schon dafür, dass man ihn entlässt, weil es geht einfach fast nicht mehr schlechter und es wird zwar wahrscheinlich nicht passieren, dass er entlassen wird, weil Pete auch viel zu loyal ist, denke ich jetzt mal, aber ich glaube schon, dass das Beste für diese Defense wäre. Man kann, glaube ich, höchstens hoffen, dass Carroll mehr Kontrolle im Play-Calling übernimmt und es vielleicht dann so besser wird, aber ich weiß nicht, also man hat viele gute Spieler auf dem Papier in der Defensive und mir gehen langsam auch wirklich die Erklärung aus, weil du hast Spieler wie Dix, du hast Spieler wie Dunbar, Adams, Bobby Wagner und alle kollektiv underperformen, schon die ganze Saison und ich finde schon, dass wir eigentlich alle das Spielermaterial dazu haben, dass wir zumindest eine durchschnittliche, wenn nicht sogar eine überdurchschnittliche Defensive haben könnten.
Und das ist für mich der springende Punkt.
Ja, also das, aus meiner Sicht, das ist keine Bottom-5-Defense, aber es ist Bottom-5-Play-Calling, Bottom-5-Scheme, Bottom-5-Execution in der Defense. Und das einzig Positive ist halt, dass es aus meiner Sicht nur noch besser werden kann.
Das ist der gute Punkt. Denn gute Trainer bringen eigentlich immer das Beste aus dem Spieler heraus. Und schlechte Trainer begraben das Potenzial von solchen Spielern. Und wenn ich mir die Defense angucke, und wie du sagst, auf dem Papier, und man kann nicht sagen, ich kann es auch nicht einschätzen, ob Quinton Dunbar nur an einer Formschwäche leidet, durch Scheme bedingt, und natürlich auch die Knieverletzung, die er da bedauerlicherweise spielen musste, was ich auch ein Unding finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil klar, ist immer so ein bisschen Football-Guy, wenn du Schmerzen hast, spielst du, wenn du verletzt bist, spielst du nicht, halte ich eigentlich für Quatsch. Spieler müssen in dieser Liga zu 100% fit sein, um ihre Leistung zu bringen. Und wenn diese Spieler auf dem Papier aber so performen, wie sie es jetzt tun, dann finde ich, dass ich will es auch gar nicht so viel in diesen Doppelpass sprechen, aber da muss irgendwann der Mechanismus des Geschäfts greifen und dann muss erstmal der Trainer ausgetauscht werden oder der Defense-Coordinator, um zu schauen, ob vielleicht mit einem anderen Ansatz oder einem neuen Coach es besser wird, weil ich meine, irgendwelche Abstiegskandidaten in der Bundesliga schmeißen ihren Trainer auch raus und die bekommen da nicht auf einmal einen neuen Kader hingestellt, sondern müssen erstmal mit dem arbeiten, was da ist, um irgendwie einen Impuls zu setzen. Und wir können unser Roster jetzt eben mid-season nicht mehr verändern, die Trade-Deadline ist zu, wir können uns noch irgendwelche Free Agents von der Straße holen und hoffen, dass es besser wird, wird es aber nicht werden. Deswegen ist eigentlich das letzte Mittel, was man da irgendwie noch ziehen kann, ist halt diese Karte, einen Defense-Coordinator. Oder dass Pete Carroll das Play-Call übernimmt, was ich jetzt aber auch nicht als super gute Idee halte.
Ja, man weiß es halt nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Entlassung von Ken Norton und dann natürlich eine Einstellung eines neuen Defensive Coordinators für Carroll zumindest zu einem gewissen Teil ein Machtverlust wäre, weil Norton hat da so ein bisschen unter Kontrolle, beziehungsweise Norton ist ja auch nur da, weil er mit Carroll gut kann und so lange vor allen Dingen da, weil ja, wie gesagt, du hast die Loyalität angesprochen. Und ich glaube, wenn Carroll jetzt aber jemand Neuen einstellt, kann er zumindest mal damit rechnen, dass der deutlich mehr auch mitentscheiden möchte, weil so ein Job ist ja absolut nicht lukrativ oder ja, lukrativ kann er trotzdem sein, aber absolut nicht erstrebenswert, wenn du von vornherein weißt, ja gut, der Headcoach macht sowieso alles alleine und ich bin dann so ein bisschen der Wink August, der da das Sheet in der Hand hält. Also ich glaube, Carroll müsste sich dann eben damit abfinden, dass er so ein bisschen weniger Kontrolle über das Playcalling hat, auch wenn das jetzt selber nicht callt, aber er hat zumindest, glaube ich, auf jeden Fall noch seinen Fuß da irgendwie drauf. Und wenn man dann irgendwie jemanden neuen reinholt, der will dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr mitentscheiden. Und da ist halt die Frage, ob Carroll das zulassen würde oder ob ihm das zu wichtig ist, da selber zumindest nochmal so ein bisschen den Ton anzugeben. Aber gut, wie gesagt, wir haben es gesagt, das ist alles spekulativ. Wir haben leider keine Insights im Lockerroom oder in der Trainerriege. Von daher kann man da auch gar nicht wirklich viel zu sagen. Ja,
Diskussion ist sowieso sehr schwierig, weil im Endeffekt entwickelt sich die Offense zu einer modernen, die Defense bleibt starr, das passt irgendwie alles von hinten nicht zusammen und deswegen ist es auch super schwer, darüber zu sprechen. Wenn du aber den Machtverlust ansprichst, dann vielleicht einfach nur ist halt die Frage, wie groß ist das Ego wirklich von Pete Carroll oder will er vielleicht die Chance auf den Super Bowl Ring haben? Das ist die Frage, die ich mir halt heute Morgen, wenn ich in Seattle aufwache, stellen würde. Ne?
Ja, also ich finde halt, gefühlt gibt es, wenn man sich diese Defense Woche für Woche anschaut, nur zwei Extreme. Und das ist auf der einen Seite ultra-softe Coverages, die immer und immer wieder zu Big Plays führen, oder ultra-aggressive Cover-Zero-Blitze, wie man es auch gegen die Bills gesehen hat, die dann gegen gute Quarterbacks auch zu Big Plays führen. Und es muss dann auch irgendwas dazwischen gehen, weil aggressiv zu spielen kann für mich eigentlich nicht bedeuten, einfach ultra viel zu blitzen. Also das kann es ja nicht sein. Und es gibt auch noch andere Wege, Defense zu spielen, als diese zwei Extreme. Und Fakt ist einfach, der Coaching-Staff holt aus dem Talent der Defense viel, viel, viel zu wenig heraus. Und dafür gibt es halt auch gar keine Entschuldigung.
Ja. Was man vielleicht nochmal ansprechen könnte, ist Jamal Adams, den wir ja für mehr als zwei First-Round-Picks vor der Saison von den Jets losgeeist haben. Hat jetzt auch noch nicht so unbedingt den Impact gehabt, den man sich erhofft hatte. Also im Pass-Rush auf jeden Fall ein krasser Faktor bei den Blitzen und immer wieder gut für ein Big Play. Dawson Knox beispielsweise richtig schön aus den Latschen gehauen bei einem Blitz über die Seite, aber in Coverage wirklich unglaublich schlecht. Also auch bei Pro Football Focus sehr weit hinten eingegliedert. Kann man das noch irgendwie auf Verletzungen schieben? Eigentlich nicht, oder? Weil viel besser war er ja vor der Verletzung auch nicht, oder übertreibe ich jetzt ein bisschen?
Also Adams ist auch so ein Fall, wo ich mich frage, hat das jetzt was mit dem Scheme zu tun oder hat er einfach ein Down-Year, weil er hat halt vorher 3 Jahre lang bei den Jets ziemlich gut gespielt in der Coverage. Also es war jetzt nicht der beste Coverage-Safety der NFL, aber er war ein sehr, sehr guter Coverage-Safety und man muss einfach ganz klar sagen, dass der Trade bislang ziemlich mies für die Seahawks ausschaut, wenn Adams so weiterspielt. Ich hoffe einfach, dass er sich noch findet und ich bin auch nach wie vor noch davon überzeugt, dass er eigentlich einer der besten Safeties der NFL ist und auch ein mehr als guter Coverage-Defender, wenn man ihn richtig einsetzt. Ich habe heute, glaube ich, auf Twitter einen Stat gesehen, der hat mich auch ein bisschen verwundert und ratlos zurückgelassen. Es waren nämlich die Splits mit und ohne Jamal Adams auf dem Feld und da hat die Seahawks Defense einfach mit Adams auf dem Feld mehr Yards pro Play zugelassen als ohne Adams und das fand ich schon ein bisschen hart.
Ja, das spricht nicht für ihn, das stimmt, beziehungsweise spricht vielleicht auch nicht unbedingt für die Defense, wie sie spielt, wenn Adams dabei ist.
Genau, ja, das kann auch sein, dass es an den vielen Blitzen dann liegt, dass man da dann halt auch viel stärker bestraft wird oder auch in einer kleinen Sample-Size, man weiß es nicht genau.
Ja, auf jeden Fall, es macht halt schon Spaß, ihm zuzugucken, keine Frage, und er ist, glaube ich, auch ein geiler Spieler und heizt die Spieler an der Seitenlinie ein und alles schön, alles gut, aber ja, Statistiken lügen nicht und auch beim Eye-Test in der Coverage hat er einfach Probleme und wird da regelmäßig geschlagen. Also irgendwie hat es bei den Jets besser geklappt. Klingt komisch, ist aber so. Darum, ja, muss man einfach mal schauen, ob die Seahawks jetzt in der Lage sind, das Scheme irgendwie anzupassen oder zu verändern, um eben auch Adams besser einzubinden und die ganze Secondary besser aussehen zu lassen. Ja, habt ihr noch was zu kritisieren, beziehungsweise vielleicht noch irgendwelche Punkte zum Spiel?
Die Personalie Dunbar würde ich gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen.
Ach ja, ganz vergessen.
Also, das war so ein unfassbar schlechtes Spiel von ihm und mittlerweile bin ich vielleicht an dem Punkt, dass ich sage, dass ich das nicht mal ihm in die Schuhe schieben würde, denn er war, wie gesagt, einfach nicht fit und das hat man eigentlich in jedem Play gesehen und für mich ist es einfach unverständlich. So ein Spieler, der in diesem Zustand irgendwie aufs Feld muss, der hat halt nichts in der NFL auf dem Feld zu suchen in dieser Woche. Und das ist für mich halt auch irgendwie so ein Punkt, der vielleicht ein bisschen untergeht bei der Kritik am Trainerstab. Aber da muss man auch einen Spieler schützen, weil spielen wollen die alle immer. Und Quinton Dunbar ist, wenn ich mich nicht irre, in einem Contract-Deal. Natürlich sagt er, ich kann spielen. Aber wenn man in den Pregame-Warm-Ups oder so, da wird man das wahrscheinlich... das ist jetzt auch eine Mutmaßung, aber da wird man doch sehen, dass er sich nicht einwandfrei bewegt hat. Und dann da so eine in der schwachen Secondary dann noch einen angeschlagenen Spieler auflaufen zu lassen, finde ich einfach scheiße.
Ja, kann man nicht so ganz nachvollziehen. Ich bin auch unabhängig von der Verletzung schon ein bisschen enttäuscht von dem Trade. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, man weiß halt auch alles nicht, ob es an den Spielern individuell liegt, ob es am Scheme liegt. Ist halt alles gerade ein bisschen schwierig, weil wirklich einfach gar nichts funktioniert in der Secondary. Also es gibt wenig Anhaltspunkte tatsächlich. Ja, Henry, hast du noch was zu Dunbar?
Ich, zu Dunbar, ja, auch. Also ich würde ihn ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich auch heute nochmal die Highlights angeschaut habe und es sah wirklich so aus, als würde er bei 50 oder nur 60% spielen und wäre überhaupt nicht fit. Also das sah überhaupt nicht gut aus. Ich glaube, man hätte ja einfach überhaupt nicht spielen lassen dürfen. Wie Tobi auch schon sagte, da hätte man eben gleich den Backup bringen müssen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Was ich auch noch hinzufügen möchte, ist eben, dass ich gerade auf Twitter gelesen habe, dass Pete Carroll bei 710 ESPN gemeint hat bezüglich der Defense, dass es einfach fundamentale Fehler in der Coverage waren, die er da gesehen hat, wo ich mich dann halt auch frage, die Seahawks haben eigentlich schon die ganze Saison lang in der Coverage eben Coverage-Bass produziert und ich frage mich halt, was Pete Carroll da jetzt genau anders gesehen hat. Also ich fand, dass die Defense sich nicht so stark von den Auftritten, die man auch schon vorher in der Saison gesehen hat, unterschieden hat. Deswegen, man weiß nicht, was Pete Carroll da jetzt selbst davon hält, irgendwie, wenn man seine Interviews hört.
Vielleicht gehen die Uhren in Seattle alle ein bisschen langsamer. Die Offense, Offense hat sich sehr langsam
entwickelt. Unsere Defense ist schlecht.
Die Offense hat sich sehr langsam entwickelt. Die Defense, ach, wir haben ja Schwächen in der Secondary, müssen wir gleich mal dran arbeiten. Schauen wir mal, vielleicht kommt die Einsicht.
Sehe ich jetzt gerade zum
also,
ersten
was
Mal.
Ich, was ich bei Carroll jetzt halt auch rauslese, ist, dass er glaubt, dass es eine Execution-Sache ist. Und nicht so eine Scheme-Sache. Also er hat ich zitiere mal, we have to clean up our stuff, we can do better, there's stuff we do in practice that we didn't do in the game.
Oh, ja, was ist das wieder so? Ich weiß nicht, ich kann solche Interviews nicht ab, so dieses hohle Gelaber und ja, Mensch, always compete, bla bla bla. Ist okay, läuft aber gerade nicht und läuft seit einigen Spielen nicht und dann kannst du nicht sagen, ja, im Training klappt alles super. Ja. Also, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass im Training das Scheme super funktioniert, dann lässt er einfach die Offense auch scheiße spielen gegen die Defense, wenn die da im Training so gut aussieht. Aber nee, keine Ahnung, irgendwas stimmt da halt irgendwie gar nicht und das muss man definitiv in den Griff bekommen, sonst wird es halt wieder wie die letzten Jahre Playoffs und dann spätestens Divisional Round raus und das, da habe ich langsam keinen Bock mehr drauf, muss ich sagen. Also entweder sollen sie völlig verkacken mal oder endlich mal auch wieder ins Championship Game wenigstens kommen, weil so langsam wird es dann mal wieder Zeit.
Ja, ich bin aber grundsätzlich Anhänger der These, dass es nicht auf Scheme per se ankommt, sondern wirklich auf die Ausführung. Und dann stellt sich aber andersrum wieder die Frage, ob dann vielleicht das Talentlevel in der Defense vielleicht doch nicht so gut ist, wie man es vielleicht eingeschätzt hat. Aber ich glaube, wenn man halt dieses Cover 3, auch wenn das mittlerweile viele Defenses kopiert und schon wieder abgestellt haben, dass man es trotzdem erfolgreich spielen kann. Das ist für mich nicht die Frage. Nur aktuell aus mehreren Gründen wird es halt nicht passieren. Oder passiert es nicht.
Wir haben es auch erfolgreich gespielt mit 3 Hall of Famern in der Secondary.
Ja, eben. So, da war das Talentlevel da und dann haben sie das runtergespielt. Aber aktuell haben wir halt keine 3 Hall of Famer in der Secondary.
Nee,
das stimmt.
Wir haben wahrscheinlich nicht mal All-Pros oder erweiterter Pro Bowl, Roster-Spot. Wir rücken nach, weil die alle im Super Bowl sind, Spieler. Also.
Ja, nee, haben wir nicht.
Ja. Dann vielleicht noch mal einen kurzen Überblick, wie die Seahawks zurzeit so dastehen. Die Cardinals haben glücklicherweise auch verloren gegen die Dolphins. Da die Dolphins so ein bisschen der Schreck der NFC West. Die Seahawks als einzige in der Lage gewesen, die Miami Dolphins zu besiegen. Ja, von daher weiterhin Tabellenführer in unserer Division. Allerdings wird es langsam so ein bisschen kuscheliger an der Spitze der NFC im Allgemeinen. Die Saints sind ebenfalls jetzt am Marschieren, haben die Buccaneers klar geschlagen. Also da muss man langsam ein bisschen aufpassen. Die Buccaneers selbst sind auch noch auf jeden Fall mit dabei. Die Packers sind oben am Mitmischen. Also die nächsten Spiele zählen auf jeden Fall. Jetzt kommen noch 2 Division-Spiele gegen Rams und Cardinals. Und danach kommt erstmal wieder dieser etwas leichtere Scratch, von dem wir auch schon geredet haben, mit wie ist das alles bei Jets, Giants, Washington und Philly, glaube ich. Genau, also das sind dann wieder ein paar Spiele, die man gewinnen muss, also die man in dem man eben großer, klarer Favorit ist. Und jetzt eben zwei Division-Spiele gegen die Rams und gegen die Cardinals. Ja, Must-Win-Spiele, würde ich sagen. Oder wie seht ihr das? Da sollte man doch jetzt schon ein bisschen wieder das Tempo anziehen, oder?
Definitiv Must-Win-Spiele, gerade innerhalb der Division. Wenn man die beide verliert, dann kann es auch sein, dass man in 2 Wochen nur noch auf Platz 3 in der NFC West ist. Und ich denke auch, dass Sean McVay sich den offensiven Gameplan der Bills in dieser Woche wahrscheinlich ganz genau angesehen hat. Und man muss auch sehen, dass die Rams diese Woche eine Bye-Week hatten, also ausgeruht sind dementsprechend. Weshalb das ein ziemlich schwieriges, hartes Spiel für die Seahawks werden wird.
Ja. Also McVay schreibt sich auf seinen Notizblock: viel passen, nicht viel laufen. So, und dann ist das schon ein großes Problem für die Seahawks-Defensive.
Dieser Stretch wird jetzt echt brutal. Also Sonntag gegen die Rams und dann spielen wir Donnerstag schon gegen die Cardinals. Also 2 Siege sind da eigentlich Pflicht, also gegen die Rams, um sie auf Abstand zu halten. Und Cardinals haben sonst den absoluten Tiebreaker mit 2-0 gegen uns. Das wäre halt auch sehr unschön.
Absolut.
Ich hätte aber vielleicht noch einen kleinen Muntermacher. Also ja, gerne. Das Team hat eklatante Schwächen, die haben wir jetzt ausklamüsert wie sonst was. Das Team hat aber auch massive Stärken und ich glaube auch, das ist so eine Art, also das ist jetzt schon mal ein bisschen die Preview, dass wir so ein kleines Bounceback-Spiel gegen die Rams erleben. Ich mache jetzt auch schon meinen Tipp einfach schon mal 31-20 für die Seahawks und warne auch davor einfach zu Overreactions, denn die Buccaneers verlieren gestern Haushoch gegen die Saints. Die Packers verlieren Haushoch gegen die Bucks. Wir verlieren jetzt Haushoch gegen die Bills. Es gibt diese Spiele, es gibt andere gute Teams, es gibt schlechte Tage und deswegen jetzt direkt die Hoffnung auf sonst was zu begraben, halte ich für unangebracht. Deswegen sollte man das Spiel auch mit dem heutigen Podcast hier abhaken. Dann habt ihr alles dazu gehört. Wir wissen, wo wir schwach sind. Dann können wir gerne nächste Woche nochmal drüber sprechen. Aber jetzt geht es erstmal wieder positiv in die Zukunft. Ein Stinker hat jeder drin und wenn das jetzt anhält, dann haben wir mit den Playoffs eh nichts zu tun und wenn nicht, dann schauen wir mal, was in den Playoffs geht. Also
doch klar, mit den Playoffs haben wir immer zu tun, aber dann halt nur ein Spiel.
Ja, eben, das wird zu kurz.
Ja, eben. Nee, also ich bin bei dir mit der Ausnahme, dass die Packers gegen die Bucks gewonnen haben, nicht andersrum, aber ansonsten auf jeden Fall, genau. Jedes Team hat seine Schwächen. Ja. Und stimmt schon. Wie gesagt, die Saints machen mir langsam ein bisschen Angst. Also das war schon eine kleine Machtdemonstration. Da muss man jetzt ein Auge drauf haben. Aber alles in allem, 2 wichtige Spiele, die jetzt kommen. Natürlich dann auch wieder in der Preview hier bei uns. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von uns für diese Folge. Und wir verabschieden uns wie immer mit einem Go Hawks.
Go Hawks. Go Hawks.
Touchdown! Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.